Brüggemanns Begegnungen. Das etwas andere Klassikgespräch mit Axel Brüggemann.
Und heute einer Sonderedition. Ich habe mein Archiv aufgeräumt und bin dabei fündig geworden. Auf einer alten Minidisc, ja, das gab es damals noch, habe ich ein Gespräch gefunden, das ich vor über 13 Jahren mit Hans-Werner Henze, dem großen Komponisten unserer Zeit, geführt habe. Hans-Werner Henze hat mich damals im Auftrag des Opernglases eingeladen auf sein Anwesen in der Nähe von Rom. Also bin ich hingeflogen. Morgens lag ich noch im Hotel und das Telefon klingelte. Ich habe abgenommen, etwas benommen und auf der anderen Leitung hörte ich: Guten Morgen, Henze hier. Guten Morgen, Herr Henze, habe ich gesagt. Was kann ich für Sie tun? Wir sehen uns gleich. Ja, Herr Brüggemann, haben Sie eine Badehose mit? Ich konnte überhaupt nichts anfangen mit dieser Frage und habe natürlich gesagt: Herr Henze, nein, ich habe keine Badehose mit. Umso besser hörte ich es aus der Leitung. Sie können bei uns auch ohne Badehose baden. Tatsächlich hat mich eine Stunde später sein Chauffeur mit weißen Handschuhen abgeholt und auf sein Anwesen gefahren. Und da saß ich dann als junger Journalist, Henze vor mir. Sein Freund Fausto massierte seine Füße und erstmal hörten wir gar nichts, außer das Flugzeug, das über uns kreiste. Viel Spaß mit Brüggemanns Begegnung.
Mich stört das Ungeheuer. Kaum denken, dieser Lärm. Ne? Ruhe!
Vor 14 Tagen hatten wir hier ein großes Fest, wo alle meine ehemaligen gekommen sind und kleine Stücke mitgebracht haben, als Geburtstagsgeschenk sozusagen. Da war eine Atmosphäre von Begabtheit, das ist ganz bemerkenswert. Ich meine, das Einzige, also wenn ich eins geschafft haben sollte in meiner Lehrtätigkeit, die ja ziemlich lange war, den jungen Kollegen die Unabhängigkeit einzureden. Also ich gehöre nicht zu den Kreuzen, die es gerne haben, wenn die jungen Autoren bei mir abschreiben und denken, damit ist es dann ganz, damit sind alle Verpflichtungen der Kunst gegenüber erfüllt. Ganz im Gegenteil. Einpacken. Boulez, Nono, Stockhausen, das sind strenge Gegner, nicht nur der Oper, des Musiktheaters. Und das konnte ich nur albern finden, tue ich heute noch. Und dann gibt einen Satz von einem Kollegen, den es noch gibt, der noch nicht gestorben ist. Der hat einmal gesagt über Nono: Der Gigi, der ist verdächtig, der wird noch mal eine Oper schreiben. So, das war so das Schlimmste. Und ich hatte bereits zwei, jedenfalls eine, hatte ich schon geschrieben. Jetzt also mit meiner Verdächtigkeit mal nur weiter. Naja, ich habe ja mein Leben lang immer eine Gegenposition gehalten. Nicht, die brauchte ich gar nicht zu suchen, die hatte ich schon. Dass dann irgendwann der Widerstand, also nicht mein Widerstand, die Ablehnung meiner Kunst aufhören würde, nicht deswegen, weil ich plötzlich künstlerisch besser geworden bin, sondern weil es da eine Konstante gibt. Und die, das konnte man, glaube ich, zusammenfassen, hat das zu tun mit dieser lebendigen und permanenten Beziehung zu der Kunst der vergangenen Jahrhunderte. Ich meine, ich habe ein paar Kollegen aus anderen Branchen, zum Beispiel Francis Bacon. Der kopierte, auch noch als älterer Herr, setzte sich hin und kopierte Velázquez. Nicht um eine Velázquez-Kopie zu verkaufen, sondern er musste üben. Auch Picasso. Das ganze klassizistische Zeichnen von Picasso, das sind Übungen. Und Übungen kann man nur machen anhand von Meisterschaft. Also anhand von Meistern, die einem als Vorbild dienen können. Und ich habe ein paar Vorbilder, so, die sich sehen und hören lassen können. Ich bin zum Beispiel ein großer Mozart-Fan. Ja, das finden ja auch manche Leute albern, dass ich Mozart so schön finde. Eines der wunderschönsten Stücke der Musik sind die Eingangs- und Schlusschöre der Matthäus-Passion, wo es sich um Kruzifikation und um Leiden, nur Leiden und Tränen, auch am Schluss. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Aber die Musik ist von einer unglaublichen Schönheit. Na, nicht unglaublich, sie ist da. Von einer sehr großen Schönheit, die gleichzeitig eine geglückte Darstellungsform von Schmerz ist. Seelischer Schmerz, aber sehr schön. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Mir hat mal eine Zigeunerin auf der Straße in Paris gesagt, da war ich noch ganz jung. Da wird Coupé, mon fils. Was sie damit meinte, das hat sie mir nicht sagen wollen. Dein Leben ist zerschnitten. Und seitdem versuche ich herauszufinden, an welcher Stelle es zerschnitten ist. Neulich war ich in London in dieser mit Recht sehr gerühmten Aufführung von Boulevard Solitude, was gegen meinen Willen dort gegeben wurde. Inzwischen gibt es schon wieder mehrere Nachspielhäuser. Das ist ein Kinderstück, da konnte ich noch gar nicht richtig schreiben. Man hat mich richtig hinschleppen müssen. Aber dann hat dieser Dirigent Kontarski irgendwas gefunden in der Partitur, was ihm wichtig schien. Er findet, es ist mein erstes Meisterwerk. Ich wusste noch gar nicht, dass ich überhaupt Meisterwerke geschrieben habe. Und es klang so gut. Es wurde sehr gut gesungen und es wurde sehr gut im Orchester musiziert. Und plötzlich dachte ich, Dunnelüdel. Na, da ist halt kein Bruch. Vielleicht heilt die Zeit die bruchartigen Wunden oder die wie Brüche aussehenden Wunden. Die Leute spielen es besser, die können es besser dirigieren und so. Also ich bin eigentlich recht froh und glücklich geworden durch diese Aufführung. Also im Falle von Boulevard Solitude, das habe ich ja in der Nachkriegszeit geschrieben, als es kein Papier gab und kaum Bücher. Also den Roman beispielsweise von Prévost, den habe ich Jahre später erst gelesen. Und da gab es die Oper schon. Und dann habe ich meinen Freunden, wir wollten das so aus, es war ja mehr so aus Zeitvertreib, das meinte, let's make an opera. Ich habe gedacht, wie wäre es mit Manon Lescaut? Das klingt so schön. Aber mehr wusste ich wirklich nicht, ich schwöre es Ihnen. Ich wusste, dass Puccini eine hatte und Massenet, aber das kenne ich alles nicht. Es war nur der Name in diesem Falle, die Attraktion. Da ist schon ein Parfum drin, Schmerzen, große und kleine. Manon Lescaut. Und meine liebe Grete Weil, die eigentlich Prosa schrieb, die hat dieses Libretto, haben wir zusammen gemacht, ihr Mann und die und ich. Und hat ja auch eine Ironie und eine Komik. Diese Szene mit dem Bild zum Beispiel, das ist, glaube ich, die vorletzte oder letzte. Nee, vorletzte. Dann auch ein bisschen eine Parodie auf die, nicht auf die moderne Malerei, sondern auf die Leute, die damit handeln oder sich das an die Wand hängen. Und die Frechheiten, die da drin sind in dem Stück. Einfach schlechtes Benehmen sozusagen, ne? Von mir. Gegenüber der großen Musik. Ich habe ja auch keinen richtigen Bruch mit Darmstadt gemacht. Ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Ich hatte keine Zeit mehr. Ich bin nach Italien gezogen. Viele Uraufführungen von mir, nicht viele, aber eine gewisse Anzahl von Uraufführungen von mir, habe ich gar nicht besuchen können, weil ich nicht genug Geld hatte, um die Eisenbahn zu bezahlen von hier nach Bremen oder nach Hamburg oder so. Zum Beispiel sinfonische Etüden, das habe ich richtig gut dirigiert, erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört. Und mein erstes Klavierkonzert, das habe ich überhaupt noch nie gehört. Manche von diesen Stücken wurden gespielt, aber ich konnte nicht hinfahren. Es hat mich auch nicht so interessiert, weil ich schon wusste, was die Leute dann sagen. Frau Dr. Steinecke und wie sie alle hießen. Furchtbar, das waren furchtbare Leute, das kommt noch dazu. Ne? Ich glaube, heute würde man sowas nicht mehr tolerieren. Los der Medusa. Ja, das war schlimm. Auch die Nicht-Solidarität der Hamburger Musiker. Also jetzt spreche ich nicht vom Orchester, aber von den Abteilungsleitern im Norddeutschen Rundfunk. Das war schlimm. Da konnten sie sich wirklich vereinsamt vorkommen. Keiner wollte mit... Diskutieren wollte ich mit denen nun auch wiederum nicht, weil das politische Prisma nicht genau stimmte. Aber ich war ja richtig mal so eine Art von Prügelknabe, ne? Schrecklich. Schrecklich geschockt. Der Abteilungsleiter Herr... zum Beispiel gab eine Pressekonferenz am Tag nach diesem Skandal, zu der ich gar nicht eingeladen war. Spielte der Presse, glaube ich, das Tonband der Generalprobe vor und sagte prophetisch, Henze ist für die deutsche Musik für die nächsten 10 Jahre erledigt. Und sowas konnte gesagt werden, nicht als Vermutung. Hätte ich ja sagen können, könnte passieren oder ich könnte mir denken oder einfach ein Dekret. Diese grauenvollen Geschichten im Spiegel. Ein Kollege, komponierender Kollege. Es gibt ihn auch kaum noch, der wird auch gar nicht mehr gespielt, denn das ist sein Pechen wieder. Ein Deutscher, glaube ich, oder ist er Holländer. Und Herr Max Liebermann, oder wie der heißt, dieser Komponist, der hat sich auch mit einer Ruchlosigkeit verhalten. Ich war wirklich weg. Sie hatten nun jemanden, von dem sie von morgens bis abends schlecht sprechen konnten. Sie behaupteten zum Beispiel, dass ich in einer halben Stunde 3 Gauloises geraucht habe. Nun, ich habe dann gedacht, also wenn es nun schon so aussieht, als ob ich ein richtiger Linker bin, dann will ich das aber auch sein. Marxistische Theorie. Und bin in die Kommunistische Partei Italiens eingetreten und habe dort gearbeitet. Dann war ich ziemlich lange in Kuba, um zu lernen, immer wie das ist, was ist revolutionäre Musik. La musica rivoluzionaria, sono le marce, gli inni und diese anderen Sachen. Darmstadt, la borghesia, la musica della borghesia. Also die Moderne, in musikalischer Moderne in Kuba, war damals jedenfalls sehr stark orientiert an New York. John Cage. Ja, und wenn zum Beispiel irgendwas Neues eröffnet wurde, ein neues Wasserwerk oder ein Flugplatz oder ein Dorf, und Fidel kam, um zu reden, was ja bekanntlich immer sehr lange dauert, dann wurde immer... Nicht Leo Brau, sondern Juan Blanco wurde bestellt und er musste La Musica Revolutionaria machen. Und das war Elektronik, aber so sehr pompöse Elektronik, also der einfachen Juan Blanco. Nein, das war so, gibt es ja ein richtiges Vokabular. Ich habe immer gedacht und auch gesagt, dass im Sozialismus die Musik eine ganz präzise Aufgabe hat. Sensibilisierung der Menschen, der menschlichen Seele. Das ist auch nach wie vor eine Aufgabe, eine ungelöste. Ungelöste, Ja und nein. Es ist viel unternommen worden, um die Beziehung zwischen den Menschen und der Musik zu verbessern. Die Musik muss vor allen Dingen mit einer gewissen Bescheidenheit auftreten. Also wenn die Musik auftritt mit dem Anspruch, jetzt komme ich und alles wird anders und neu und die Welt wird verändert durch die 12 Töne oder so. Das ist ja nun wirklich Quickelquackel. Ich glaube auch, dass der Komposer oder jeder kreative Künstler, auch andere Menschen, die sich mit Kunst beschäftigen, immer wieder daran denken sollten, dass sie bestellt sind, vom Volk zu lehren und die Welt lehrenderweise zu verbessern. Mit Liebe. Mit Liebe. Ja, es kommt auf den Künstler überhaupt, glaube ich, wenn er einer ist, drauf an, eine Wirklichkeit herzustellen, eine andere Wirklichkeit. Nicht eine Alternative, sondern einfach es so abrücken von den schon existierenden Werken, dass es genug Luft hat, um seine eigenen Möglichkeiten, seinen eigenen Ausdruckswillen zu entfalten. Bei mir sind es ja doch eigentlich an erster Stelle Fragen der musikalischen Formen. Musikalische Formen, die man herstellen muss oder abrufen aus der Tradition, um sie als Vermittler dem Hörer, auch dem Instrumentalisten, plausibel zu machen. Also ich dachte jetzt gerade Prinz von Homburg zum Beispiel, das ist ungefähr das letzte Stück von mir, was ich gehört habe. Da ging es mir darum, Barockmusik, Musik aus der Homburg-Zeit, gleichzeitig aber auch frühromantische Musik, Musik aus der Kleist'schen Zeit, umzuwandeln in etwas, das einen persönlichen Stil zeigt und einen persönlichen Ausdruck setzt und durchsetzt. Da gibt es da Fugen und Doppelfugen und also lauter so Dinge, die eigentlich in der Oper nicht unbedingt erforderlich sind. Naja, als Modell könnte man sagen, Wozzeck, nicht? Ist aber ein besseres Stück. Und hat. Und der Umgang mit den alten Formen ist bei Albernberg, glaube ich, großzügiger und kreativer als bei mir. Ich bleibe so ein bisschen auf der Schreibtischplatte kleben. Ich meine, ich hätte immer schon mal gern gelebt, so wie ich heute lebe. Aber es ist ein bisschen spät, ne? Ich meine, zum Beispiel so zu wohnen, wie ich jetzt wohne, das hat ja auch ein ganzes Leben, das zu ermöglichen. Nicht im Hotel, sondern at home. Und das ist das Resultat meiner Bemühungen um das lyrische Theater. Ich möchte immer ganz gern, dass mein Vater jetzt mal um die Ecke kommt und sieht, dass hier wohnt mein Sohn. Also ist er doch nicht Kaffeegeiger in Bielefeld geworden. Ich glaube, der hat eine Macke. Heute würde ich ihm das ja sagen können, wenn es ihn noch gäbe. Dann ist es unmöglich, dass es ihn noch gäbe. Hätte ich machen sollen vielleicht, ne? Aber auf die Idee kam man so als Sohn nicht so leicht. Er wollte mich ja auch in eine SS-Schule schicken. SS. Himmler, weil mein Musiklehrer im Gymnasium das herausgekriegt hat und hat einen Brief an meinen Vater geschrieben, in dem stand, dass er im Begriff ist, den jungen Mozart in den Tod zu schicken. Er war auch kein glücklicher Mensch, glaube ich. Deswegen hat er immer gebumst und 6 Kinder erzeugt, um das Glück zu steigern. Aber einige Geschwister, die waren noch nie hier, werden auch nie hier sein. Nee, das war dann nach dem Krieg, da wusste man zwar noch nicht, ob er nochmal zurückkommt oder nicht. Dann gab es die Lebensmittelkarten. Und ich glaube, ich habe jemand ins Haus gebracht und er hatte keine Lebensmittel. Und die Geschwister weigerten sich, von ihren Lebensmittelkarten ein Stückchen ab, damit er ein Stück Brot bekommen könnte, nicht? Oder ein bisschen Schmalz oder sowas. Das ist eine der Sachen, die mich am meisten verletzt hat. So dieser Mangel an Solidarität und Verständnis. Naja, ich kenne ein paar Leute aus, also Generationskameraden oder Kollegen, wie man das nennen will, Genossen, auch Schulkameraden, die mit ihren Eltern sehr gut standen. Und manchmal ging ich zu denen ins Haus für ein paar Stunden und so, um das Gefühl von Sicherheit und Zutrauen und Vertrauen zu empfinden. Doch die Musik war damals für mich ein erreichbares Paradies. Ja, so ein Versprechen, nicht? Ein Liebesversprechen, das die Welt einem in den Schoß legte. Ich meine, ich bin ja alt genug, um mich zu erinnern, welche Werke auf den Reichsparteitagen in Nürnberg gespielt wurden. Höre ich heute noch. Seitdem hasse ich Märsche. Und so weiter. Und dann der Refrain weiß ich auch noch. Und dann kam unser Führer und alle meine Verwandten und Entfernteren rissen die Arme in die Luft und schrien Heil für jemanden, der das Unheil darstellte. Ja, das kann man sich kaum vorstellen heute. Ja, dann dieses diese permanente Klatsch. Selbst seriösere Leute wie Herr Dalaus hatte sich nicht entblödet, hier einmal zum Essen zu kommen und dann sich darüber lustig zu machen, dass ich Dienerschaft habe, die weiße Handschuhe trägt beim Servieren, wie das landesüblich ist. In bürgerlicheren Haushalten, aber auch in noch unbürgerlicheren Haushalten als dieser hier. Im Hause Visconti hat man, da konnte man wirklich Eleganz lernen. Und das war ein hoch angesehener Funktionär der Kommunistischen Partei. Das verstehen viele Leute nicht. So. Viele denken ja, Kommunisten, die müssten zur Strafe sozusagen Scheiße fressen und in Lumpen rumlaufen. Möglichst ohne Schuhwerk auch im Winter. Das ist so der Lieblingsgedanke. Das ist dekadent. Wenn Sie Angestellte haben, die sehr viel arbeiten, dann sind die Hände nie so ganz. Außerdem sieht es auch noch recht gut aus. Ne? Über mich sind schon die tollsten Sachen erzählt worden. Da kriegt man beinahe Bock darauf, tatsächlich solche Sachen zu machen. Aber ich gebe hier Orgien manchmal, wo das Haupttor aufgemacht wird und dann stehen links und rechts von der Auffahrtsstraße, die es auch nicht gibt, nackte, schwarze Fackelträger. Das ist schon lange her, 20 Jahre oder noch mehr. In den Tagen der übelsten Nachrede. Wie geht das zusammen? Ein Kommunist, der schwule Orgien mit Negern macht. Also die Einfachheit des Denkens überrascht. Ne? Schwul sein, das war vor einem halben Jahrhundert auch noch nicht so leicht wie jetzt, wo man heiraten kann. Heute Morgen hat Faust im Radio Giuliani, der ehemalige OB von New York, geht jetzt in Frauenkleidern. Bachmann, das war keine Spießerin, keine Petite Bourgeoise. Das war eine große Dame. Von innen her. Das gibt's ja auch, ne? Man muss nicht immer unbedingt von reichen Leuten abzustammen, um Größe zu haben. Unser Sense of Humor hatte Ähnlichkeiten miteinander. Wir lachten über die gleichen Sachen. Max Frisch, das war ein Arschloch, ne? Ja, ja. Furchtbarer Kerl. Weil er sich so ungeheuer gemein zu ihr benommen hat. Adorno, ein Fex, wie man ins Otto Cento sagte. Ein Unfess, so mit zwei S. Und er verstand so wenig von Musik wie sie und ich. Er tat immer so. Und er konnte auch so rumgehen als unangetasteter Meisterkenner. Weil alle anderen wussten weniger. Ne? Er hat sich selber begleitet. Und es klang wirklich so wie Webern oder einer aus der Ecke, aus der Schule. Ich höre heute noch diesen schrecklichen Gesangston. Also was so erstaunlich war, dass niemand Widerspruch gewagt hat. Aber ich meine, wenn Adorno mich mit Hegel widerlegen konnte, mühelos, dann hätte ich nicht mehr gewusst, was tun. Weil ich doch so ungebildet bin, so ungeschult. Unser Eins musste eben statt die Phänomenologie, mussten wir ja Kontrapunkt und Harmonie lernen. Ja, und das war ziemlich zeitraubend. Und vielleicht gibt es ja auch in diesen Wissenschaften, das sind ja Wissenschaften eigentlich, wenn sie ernsthaft betrieben werden, ne? Phänomenologische Erscheinungsformen, die den Erkenntnissen der Philosophie und des geistigen Lebens im Nichts nachstehen. Und es kommt dann schon vor, dass man so einen Tag lang im Elend verbringt. Und da gibt es nichts, da gibt es dann vielleicht ein Gläschen Theo Pepe oder gegen Abend einen Scotch. Und man versucht, etwas Schönes zu lesen zu finden. Aber drinnen ist es traurig, weil da ist nichts. Und wo ist es hin? La morte. Mir wäre es unangenehm, in einem Autounfall zerquetscht zu werden. Mir wäre es sehr angenehm, mit einer Pille oder mit einer Injection einfach dahin zu gehen. Aber mir geht es auch soweit ja auch ganz gut, nicht? Hauptsache, ich arbeite nicht mehr so viel wie früher.
Das war Brüggemanns Begegnung Spezial. Hans-Werner Henze, der Komponist, geboren am 1. Juli 1925 in Gütersloh, gestorben am 27. Oktober 2012 in Dresden, im Gespräch mit Axel Brüggemann. Weitere Klassikgespräche hören Sie bei Brüggemanns Begegnung mit Axel Brüggemann im Podcast bei Spotify.